Professor Roth, während wir beide hier sitzen und uns unterhalten, was genau tut sich da eigentlich in unserem Gehirn?
Ich hoffe vieles und Positives. Das heißt, ich höre Ihre Stimme und Teile meines Gehirns versuchen zu analysieren, erst einmal, was da an Worten, an Lauten auf mich zukommt und dass ich die Worte erkenne, die Silben erkenne. Das ist außerordentlich schwierig. Und gleichzeitig versucht mein Gehirn natürlich, einen Sinn da reinzudenken. Also da ist das Gehirn schon ziemlich am Arbeiten.
Und gleichzeitig, in welcher Region des Gehirns steht jetzt, ob ich Ihnen sympathisch bin oder nicht?
Weil das ist etwas tiefer. Das ist im sogenannten limbischen System, also tiefer in meinem Gehirn. Da gibt es Regionen, die heißen der insuläre Kortex oder die Amygdala und Nux accumbens, und die färben das dann so ein und sagen, ach, das klingt ganz gut und das machen wir jetzt mal weiter.
Was unterscheidet uns in diesem Moment von Tieren?
Also ziemlich viel. Erstmal, Tiere haben keine Sprache wie der Mensch, keine syntaktisch-grammatikalische Sprache. Das ist der Hauptunterschied, eigentlich überhaupt der einzige Unterschied. Nämlich, Tiere können auch sehr intelligent sein. Auch unsere nächsten Verwandten, aber auch Raben, Vögel und kleine Affen können sehr intelligent sein. Und der Unterschied, wenn es um nichtsprachliches Verhalten geht, ist relativ minimal. Sprache ist das, was uns als Intelligenzverstärker so außerordentlich klug und intelligent macht. Das ist eine ganz interessante Sache. Wenn man nämlich Kinder und auch Erwachsene für eine gewisse Zeit daran hindert, zu sich selber zu sprechen, während sie denken, dann fallen sie praktisch auf die Intelligenzebene von Schimpansen zurück. Man kann, das ist ein Trick eines berühmten Psychologen, so Kindern, Schulkindern einen Bleistift unter die Zunge schieben. Da können sie nicht mehr zu sich selbst sprechen, jedenfalls eine Zeit lang nicht. Und plötzlich sind die relativ unintelligent, weil sie dann auf diese nicht sprachlich intelligent zurückfallen. Also Sprache ist ein außerordentlicher Intelligenzverstärker.
Wir sind aber ja auch in der Lage, aus Gesichtsausdrücken ganz schnell zu lesen. Also wenn die sitzen da jetzt relativ entspannt und gucken mich freundlich an. Wo passiert das in meinem Gehirn?
Das passiert im sogenannten limbischen System, das teils bewusst, teils unbewusst arbeitet. Und das ist die nichtverbale Kommunikation, die ist uralt und die teilen wir auch mit vielen Tieren. Und das ist eigentlich die primäre Kommunikation. Nämlich die Sprache ist erst vor etwa 100.000 Jahren hinzugekommen. Und vorher haben wir über Gesten, über Mimik und Körperhaltung, Gebärden uns auszudrücken versucht. Durch Grunzen und Schreien und Toben. Das war das. Und durch Gerüche natürlich auch. Und erst sehr spät in unserer Evolution, nämlich vor etwa 100.000 Jahren, glaubt man, ist diese menschliche Sprache hinzugekommen. Also ganz jung.
Sie sind einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland. Die Hirnforschung ist ja eine, die im Moment, wo sich noch unglaublich viel tut, praktisch revolutionäre Erkenntnisse durch die ganzen bildgebenden Verfahren. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Gehirn?
Also indirekt schon seit meinem 15. Lebensjahr. Abgesehen davon, dass ich immer schon Gehirn hatte.
Und mit 15 haben Sie es dann entdeckt, oder?
Nein, sondern ganz was anderes. Ich war da in der Schule und hatte ein Zimmer zusammen mit meinem Bruder, der 6 Jahre älter war und auch noch ist natürlich. Und der war schon Psychologiestudent und hatte ein Lehrbuch. Das hatte einen englischen Titel Psychology, also Psychologie. Und da waren so bizarre Zeichnungen drauf. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, was ist denn das? Interessiert mich. Und sagt er, das ist eine Nervenzelle. Das fand ich unglaublich spannend. Da dachte ich, das muss ich später mal studieren. Aber ich hatte dann die Idee, die Leute, die mir das am besten erklären können, sind die Philosophen. Also Neurobiologie gab es an den Universitäten praktisch noch nicht. Darum habe ich mit Geisteswissenschaften, insbesondere Philosophie, angefangen, in der Hoffnung, die könnten mir nun jetzt etwas über Denken, über Bewusstsein und über Sprache und so weiter erzählen. Aber es war so die große Einsicht, die wissen das auch nicht, da musste mal was Vernünftiges studieren, nämlich Naturwissenschaften, sprich Biologie und später dann Hirnforschung.
Sie haben aber über Zoologie promoviert.
Ja.
Das heißt, das war jetzt nicht nur das menschliche Gehirn, was Sie interessiert hat, sondern auch die Tiere.
Ja, also man kann viele Dinge, die so auf zellulärer Ebene sind oder auf feiner anatomischer Ebene, kann man gar nicht am Menschen untersuchen. Ich mache das parallel am Menschen mit dem bildgebenden Verfahren, die Sie erwähnt haben. Aber viele Dinge macht man nicht am Menschen, man macht an Gehirnen, zum Beispiel auch Gehirne, die man rausnimmt und die überleben. Die Tiere sind schon längst tot, das sind zum Beispiel Ratten oder Mäuse oder es sind welche Frösche, je nachdem. Und dann kann man in aller Ruhe an denen Experimente machen, die man am Menschen gar nicht machen kann. Also ganz fein einzelne Zellen untersuchen, was die dann gerade machen. Und das macht großen Spaß. Das habe ich jetzt über 30 Jahre lang gemacht und mache das zum Teil auch noch weiter.
Waren Sie so ein Kind, was so Frösche seziert hat und Bienen und Schmetterlinge aufgespießt?
Eigentlich überhaupt nicht.
Nicht?
Also wir hatten ganz schlechten Biologielehrer. Also ich war auf einer sehr guten Schule, aber Biologie war grottenschlecht.
Wo kommen Sie her?
In Kassel bin ich aufgewachsen und Kassel und Fulda bin ich zur Schule gegangen. Also wir hatten sehr guten Unterricht, besonders so in den Sprachen und in Philosophie und in Geschichte. Biologie war ganz schlecht. Und ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich mal Biologieprofessor werde. Aber dann, nachdem ich mein geisteswissenschaftliches Studium fertig gemacht habe, einschließlich Doktor war ich 26 und hatte die Möglichkeit, nochmal zu studieren. Ich hatte auch so ein Erweckungserlebnis, was man ja haben muss in jungen Jahren. Da habe ich einen berühmten Biologen kennengelernt in Münster, Bernhard Rentsch. Und der hat einen Vortrag gehalten, da war ich 23 oder 24, philosophische Aspekte der Evolution des Menschen. Und was er da erzählte, hat mich umgehauen. Das heißt, philosophische Fragen, was Bewusstsein, was Denken, wo kommt das her, hat er als Naturwissenschaftler, als Biologe zu erklären versucht. Und das war eine völlig neue Welt gegenüber der, die ich kannte, nämlich die reine philosophische Erklärung. Bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Herr Professor Rentsch, ich gebe mein Studium auf, das ist alles
Quatsch. Ich ändere mein Leben.
Sie sind es. Junger Freund, sind jetzt im sechsten Semester und im fünften, jetzt studieren Sie erstmal alles fertig und machen dann Ihren Doktor in Philosophie, das ist immer ganz gut. Und dann kommen Sie zu mir und dann studieren Sie Biologie. Und das habe ich dann so gemacht und das war eine sehr weise Entscheidung.
Sie haben gesagt, Ihr Bruder hat Psychologie studiert. Sie haben sich für die Richtung entschieden. Dieses Thema, was macht den Menschen aus, wie fühlen wir, wie denken wir, war das in Ihrem Elternhaus häufiges Gesprächsthema?
Eigentlich nicht mein Vater oder genau gesagt mein Stiefvater, mein biologischer Vater ist im Krieg gefallen. Der hat darüber mit uns nicht diskutiert, sondern das ist über die Lehrer gekommen. Ich hatte sehr gute Lehrer, bis auf den Biologielehrer.
Ihre Mutter?
Auch nicht, nein. Die hatte dafür kein Interesse. Wohl so Literatur und Musik insbesondere. Also ein Teil meiner weiteren Familie sind Musiker oder Musikliebhaber gewesen und sind es noch. Aber die Anregung kam von den Lehrern oder eben von meinem Bruder, den ich dann häufig besucht habe und fand das absolut faszinierend.
Jetzt sagen Sie, damals gab es das noch gar nicht, sowas wie Neurobiologie. Wann ist das denn dann entstanden, also dass man wirklich geguckt hat, was passiert da eigentlich im Gehirn?
Also das hat man schon gemacht, aber das war jetzt kein universitäres Fach, sondern das lief in der Medizin oder in der Biologie, unter Verhaltensbiologie oder eben neurobiologische Aspekte. Aber so als ich dann fertig wurde mit dem Zweitstudium, das war dann 1973, da waren schon die ersten Professuren und Lehrstühle für Neurobiologie ausgeschrieben. Und das war unter anderem in Bremen. Und da habe ich mich als junger Mensch drauf beworben. Und dann war man eben Neurobiologe. Aber ich hatte schon während meiner Doktorarbeit in Zoologie mich mit neurobiologischen Fragen beschäftigt. Also Sehen und visuelle Wahrnehmung und Verhaltenssteuerung, das waren schon neurobiologische Themen.
In der Philosophie geht es ja auch ganz viel um die Seele und das, was den Menschen ausmacht. Haben Sie das in Ihrem Gehirn wiedergefunden?
Also es kommt darauf an, was man unter Seele versteht. Ganz ursprünglich war der Begriff Seele ja verwendet für das Lebensprinzip. Die Seele war das, was Pflanzen, Tiere und Menschen belebt. Und dann gab es eine Pflanzenseele, die einfach nur vegetativ ist, eine Tierseele, mithilfe derer Tiere also verständig sind, auch intelligent sein können. Und der Mensch hat eben eine rationale Seele. Aber diese Seele im Gegensatz zu allen anderen Seelen ist unsterblich. Das ist so die platonische Philosophie. Und diese Idee, dass wir eine unsterbliche Seele haben, ist gar nicht ursprünglich christlich, sondern die ist über die antike Philosophie in das Christentum reingekommen, interessanterweise. Aber noch im 17., 18. Jahrhundert hat man unter Seele, unter Seelenvermögen eigentlich alle kognitiven und emotionalen Funktionen des Menschen verstanden. Also wenn Descartes oder Kant oder andere über Seelenvermögen gesprochen haben, da meinten die Wahrnehmung, Denken, aber auch Empfinden. Und auch Sigmund Freud hat von Seelenvermögen gesprochen, obwohl er Atheist war, der glaubte bestimmt nicht an eine unsterbliche Seele. Und die haben dann auch gesucht, wo im Gehirn sitzt das. Also, dass das Gehirn das sein musste, das wusste man. Man wusste aber nicht genau, wo und wie.
Freud war da ja schon relativ weit, ne? Das wurde aber ja nicht so ganz ernst genommen.
Ach doch. Er hat das ja nicht erfunden, sondern zu seiner Zeit haben seine Professoren schon gesagt, na ja, das Bewusstsein sitzt wohl in der Großhirnrinde und das Unbewusste sitzt im limbischen System. Die Begriffe gab es schon ungefähr. Und das war schon sehr weit. Und Freud hat ja als genialer Neurobiologe begonnen. Und er wollte ja das, was er als später als Psychoanalyse bezeichnet hat, diese Lehre von den Seelenvermögen, wollte er im Gehirn wiederfinden. Er hat also zur falschen Zeit mit falschen Methoden am falschen Ort geguckt. Damals hätte man das niemals rauskriegen können, wo die Psyche sitzt, wo die Persönlichkeit sitzt. Er hat versucht, das am neuen Auge, also einem primitiven Fisch, zu verifizieren und hat auch am sogenannten Hirnstamm geguckt, wo die Seele nun wirklich nicht sitzt. Also er hatte in dreierlei Hinsicht Pech und hat es dann in einem berühmten Aufsatz, später berühmt wurde, 1895 Entwurf einer Psychologie abgebrochen. Das wurde erst viel später veröffentlicht, aber das war der äußerst ehrgeizige Versuch, den wir heute wieder unternehmen, Psychiatrie, Psychotherapie mit der Hirnforschung in Verbindung zu bringen. Aber das wäre vor 100 Jahren, über 100 Jahren, völlig unmöglich gewesen.
Als Sie jetzt da Professor wurden in den 70ern, wie weit war man da? Was hatte man da schon?
War sehr wenig. Also, was man gemacht hat, war Tierexperimente.
Gehirne auseinanderpflücken.
Ja, oder eben auch messen. Nein, nicht auseinanderpflücken, sondern man hat dann in den Gehirnen so mit ganz feinen Nadeln, mit sogar Mikroelektroden Messungen gemacht. Das habe ich auch 30 Jahre lang gemacht. Und hat eben gesehen, wie Nervenzellen überhaupt funktionieren. Das wusste man gar nicht. Was Transmitter und Neuropeptide sind und wie Zellen miteinander kommunizieren, wie Lernen funktioniert, das ist in den 70er, 80er Jahren gemacht worden. Da hat man unglaublich viel rausbekommen. Und erst so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kamen so die ersten bildgebenden Verfahren auf. Und das ist eigentlich erst wirklich sehr gut so um die Jahrtausendwende geworden, dass man verlässlich mit diesem bildgebenden Verfahren messen kann. Und das ergab dann die Möglichkeit, in das intakte Gehirn eines Menschen reinzugucken und mit den Daten von Experimenten an tierischen Gehirnen zu vergleichen. Und das ist der große Durchbruch gewesen. Vieles kann man am Menschen gar nicht direkt messen, sondern man muss das dann mit Messungen an Ratten und Mäusen und eben Fröschen vergleichen oder eben auch an Affen, auch wenn es umstritten ist. Und nur das gibt einem über die Details Auskunft. Und nur dieses Wissen kann man dann überprüfen am Menschen. Aber Menschen können sie viele Experimente überhaupt gar nicht machen, auch schon aus ethischen Gründen. Aber beides zusammen ergibt im Augenblick so den großen Durchbruch.
Was waren denn für Sie die größten Erkenntnisse?
Also die allergrößte Erkenntnis ist die vom Bestätigung der Vermutung, dass alles, was wir denken, fühlen und tun, alles, was wir sind, mit Prozessen und Strukturen im Gehirn zusammenhängt, dass das wirklich so ist. Das ist ja bis heute nicht für jeden selbstverständlich und auch zu meiner Studienzeit und noch viel später und noch heute noch wird gesagt, ja, das stimmt alles nicht. Es gibt viele Bestandteile des menschlichen Geistes, der menschlichen Psyche, die wir überhaupt nicht auf das Gehirn rückführen können. Und ich habe ihn noch vor ein paar Jahren im Kreise von Psychiatern und Psychotherapeuten gehört. Also das ist absoluter Blödsinn. Diese Reduktionisten da, die wollen die Psyche auf das Gehirn reduzieren, was übrigens niemand will. Und ein früherer Leiter des Sigmund Freud Instituts, Namen will ich nicht nennen, in Frankfurt, mit dem wollte ich mal reden und da hat ein Freund von mir da so vorgefühlt, da hat er gesagt, ich rede mit denen nicht. Die wollen die Seele im Gehirn suchen, sie werden sie nicht finden. Wenn man ganz tolerant ist, stimmt das auch, man kann die Seele nicht direkt finden. Niemand kann die Seele sehen. Aber man kann natürlich Experimente machen, indem man zeigen kann, jede seelische Erregung, so fein sie ist, hat ihr genaues Korrelat im Gehirn. Das kann man zeigen. Und so in den letzten Jahren ist das aber radikal anders geworden und viele Psychotherapeuten, viele Psychiater und Institutionen reißen sich drum, mit Hirnforschern zusammenzuarbeiten.
Ich habe mir das in Hamburg im UKE mal angeguckt. Da liegen ja so Probanden, vorzugsweise Doktoranden, Studenten im MRT und lösen dann da Rechenaufgaben oder müssen irgendwie, ja, kriegen so kleine Schmerzimpulse und müssen dabei irgendwas anderes rechnen. Und dann kann man wirklich sehen, wo sich was im Gehirn tut.
Das ist richtig. Das ist dann Glückssache, ob man das genauer sehen kann. Meistens sind das relativ einfache Experimente. Schwierig wird es schon so bei Experimenten, die wir gemacht haben, große Untersuchungen, wo wir dann gefragt haben, lässt sich Depression im Gehirn wiedererkennen? Also wenn wir depressive Patienten untersuchen, unterscheiden die sich von ihrem Gehirn her von gesunden? Und zweitens, wenn man das unterscheiden kann und dann eine Psychotherapie macht und die Psychotherapie schlägt irgendwie an, kann man dann auch Veränderungen sehen? Ganz, und? Ganz spannende Frage. Und das haben wir mit großem Aufwand 2 Jahre lang gemacht an 20 depressiven Patienten versus 20 Kontrollpersonen. Und die Resultate waren überwältigend. Also man konnte beides sehen. Man konnte also deutlich sehen, was im Gehirn der depressiven Patienten am Anfang ganz anders war als bei den Gesunden. Und nach 2 Jahren relativ erfolgreicher Therapie, das hatten wir allerdings nicht in der Hand, das haben andere gemacht, konnten wir im Gehirn sehen, dass sich da sehr vieles geändert hat, wenn auch auf sehr überraschende Weise. Mhm. Wir haben nämlich dann festgestellt, das, was man immer schon vermutete bei der Psychotherapie, dass es Heilung nicht gibt. Also Heilung in dem Sinne, dass der gesunde Anfangszustand wieder erreicht wird. Das gibt es nicht. Also ein Depressiver wird nie wieder in dem Sinne komplett gesund werden.
Jedenfalls, wenn sieht man da Narben Depressiv im ist. Gehirn oder wie hat man sich das
so vorzustellen? Sowas Ähnliches. Mhm. Also man sieht Verwundungen, die nicht wieder zusammenheilen. Man sagt, die Amygdala, das ist so einer der Orte, in denen die Furcht und die Angst sitzt, die Depression, unter anderem, wenn ich es mal ganz bildlich sage, die wird nie wieder einen Normalzustand erreichen. Die Amygdala vergisst nicht. Es gibt, so ist eine neuere Erkenntnis im Gehirn, keine Löschung. Auch wenn man das früher zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie gedacht hat, wenn ich einen Menschen da gegen Flugangst oder gegen irgendwelche Zwangserkrankungen gut behandle und der äußerlich nichts mehr zeigt davon, dann gucke ich in sein Gehirn und sehe, die Amygdala vergisst nicht. Das heißt, auf der Bewusstseinsebene und seiner eigenen Empfindungsebene ist das alles relativ ordentlich. Der hat keine Flugangst mehr, jedenfalls scheint es so. Aber ich sehe, wenn der so Bilder von Kabinen sieht und vom Fliegen, dann sieht man, dass die Amygdala sich stark aufregt. Und man weiß auch, wenn so ein Mensch, dessen Flugangst scheinbar wegkonditioniert wurde, das hat man ja geglaubt, und wenn da eine wirklich dramatische Situation wiederkommt, dann bricht die Flugangst wieder hervor. Es gibt also nur eine Erleichterung, eine psychische Erleichterung, das haben wir auch gefunden und auch bestätigen können. Und es gibt eine Gewöhnung an den Leidensdruck. Das heißt, die Patienten sagen nachher, ich als Depressiver habe gelernt, mit meiner Depression umzugehen. Sie belastet mich nicht mehr so. Ich kann mit Ängsten besser umgehen, aber die Ängste sind noch da. Und das haben wir im Gehirn gesehen.
Mhm. Für die Psychotherapie oder Psychoanalyse waren Ihre Forschungen da teilweise ja Angriffe auf die Branche sozusagen. Ne? Ja, also wenn man das alles sozusagen reduziert auf Gehirnvorgänge. Und Sie haben ja auch ganz offen gesagt, ein Drittel der Psychotherapie hilft, ne? Ein Drittel weiß man es nicht und ein Drittel hilft nicht. Das sind ja ganz klare Aussagen.
Nun, Gott sei Dank stammen diese Aussagen nicht von mir, sondern das sind jetzt große Untersuchungen der letzten Jahre international, die sich mit der Wirksamkeit von Psychotherapien allgemein auseinandergesetzt haben oder die überprüft haben. Da kamen eben Werte heraus, die man immer schon wusste, die auch jeder Psychotherapeut letztlich zugibt, die aber nicht in der Öffentlichkeit gehandelt werden. Und wir haben das dann bestätigen können. Das heißt, wir haben sehen können, was sind die Hauptfaktoren von Psychotherapie, nämlich das Wohlbefinden, die Bindung und so weiter. Und was sind dann die ganz schwerwiegenden Dinge? Warum ist eine Psychotherapie so schwierig? Warum gelingt sie nur bei etwa einem Drittel der Patienten? Und was ist mit den anderen? Das kann man inzwischen zusammen mit Psychotherapeuten, zusammen mit Psychiatern inzwischen relativ plausibel erklären. Das ist ein unglaublicher Fortschritt. Bei der Pharmakotherapie, also bei der Wirkung von Psychopharmaka, ist das übrigens ganz genauso. Das ist alles extrem übertrieben, was diese Heilungsversprechen sind. Aber wenn man mit den Leuten selbst redet, dann geben die einem das auch zu.
Eine weitere Erkenntnis der Hirnforschung war ja auch, was macht eigentlich Persönlichkeit aus? Ne? Also wo ist die Intelligenz? Und was ich auch interessant fand, dass man sagt, mit 14 ist eigentlich unsere Persönlichkeit abgeschlossen oder, naja, gut,
nein,
die Grundzüge der Persönlichkeit,
ja,
sind sozusagen angelegt.
Genau. Also heute weiß man relativ gut, wie sich unsere Persönlichkeit zusammensetzt. Nämlich, es war ja seit Jahrtausenden die Frage, ist das nun Anlage oder ist das Umwelt? Und werden wir von unseren Genen beherrscht, wie es immer hieß? Also Erziehung ist zwecklos oder ganz umgekehrt, Erziehung ist alles.
Es ging immer so in Wellen, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ne? So
mal ist das eine, mal das andere.
Genau, ne? Also so in der Nachkriegszeit waren Gene, also der Sohn eines Arztes, der ich war, der hat einfach bessere Gene und die Arbeiter, die sollen wegbleiben auf so einer Schule, wo nur die besseren Söhne und Töchter waren. Und dann kippte das in 68er Zeit um und dann hieß es, der Mensch ist das, was seine Umwelt auf sie macht und so. Und heute ist wieder umgekehrt, aber nicht ganz so zurück, sondern heute wissen wir um Zusammenhänge, die man überhaupt nicht wusste vor wenigen Jahren noch, dass die Umwelt natürlich eine große Rolle spielt, eine viel größere Rolle, als man wahrhaben wollte, schon vor der Geburt und nach der Geburt, dass sich das aber verfestigt, ganz schnell und so aussieht, als ob es angeboren wäre, schon sehr früh. Das erklärt, weshalb die einen sagten, ja, aber es ist doch schon beim Kleinkind vorhanden, das muss ja angeboren sein. Die anderen sagten, Moment, da haben denn die Lerntheoretiker, Behavioristen recht gehabt, pass mal auf, das sind frühe Prägungen. Und auf der anderen Seite, dass wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass Gene eigentlich sehr wenig spezifische Dinge tun. Man hat ja das menschliche Genom entschlüsselt und da dachte man, jetzt können wir den Menschen erklären, da ist nichts von wahr. Sondern wir sehen in den letzten Jahren, dass nicht die Gene, sondern der Apparat, den man epigenetischen Apparat nennt, der dafür sorgt, wie die Gene aktiviert werden, wann, wie und wo und wie stark, dass dieser Apparat sehr viel wichtiger für unsere Psyche, für unsere Persönlichkeit, für unsere Intelligenz, für alles, was wir tun und sind, ist und nicht die Unterschiede in den Genen.
Das ist die Erziehung oder was ist das?
Nein, das ist einfach ein biochemischer Apparat, der dafür sorgt, dass die Gene, die wir haben, in höchst individueller Weise ausgelesen werden, so wie ein Leser ein Buch liest. Das Material ist identisch, aber was ein Leser damit tut, ist höchst individuell, der zieht dann unterschiedliche Informationen raus. Und während wir in den Genen, 26.000, 25.000 haben wir ja nur, wir fast identisch sind, sind wir epigenetisch, also hinsichtlich der Aktivierung unserer Gene, höchst individuell. Und das hat für mich persönlich in meiner jetzigen Situation als Großvater von eineigen Zwillingen eine direkte Bedeutung, nämlich man hat sich immer gewundert, warum eineige Zwillinge, wie meine Enkelinnen, genetisch identisch sind, aber in ihrem Charakter und Persönlichkeit schon
völlig unterschiedlich.
Nicht völlig. Also einige
unterschiedlich Zwillinge sein können.
Können, und das sind's. Meine Ida, meine Emilia sind durchaus im Temperament unterschiedlich. Und das wissen auch alle Eltern. Und das war bis vor wenigen Jahren nicht erklärbar. Und diese Epigenetik, das ist das Sensationelle, ist der Treffpunkt schon vor der Geburt zwischen genetischen Einflüssen und zwischen vorgeburtlichen Einflüssen, die über das Gehirn der werdenden Mutter kommen. Das heißt, das Gehirn der werdenden Mutter gibt Signale über die Blutbahn und die Plazenta auf das Gehirn des ungeborenen Kindes. Und wenn dieses Gehirn der werdenden Mutter schwer traumatisiert war, während der Schwangerschaft oder schon vorher, gibt es sehr gefährliche Signale auf das Gehirn des ungeborenen Kindes. Und das sind die schwersten Prägungen, soweit wir vermuten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und die schwersten Persönlichkeitserkrankungen rühren zum Teil von diesen vorgeburtlichen Prägungsprozessen. Das hat man vor wenigen Jahren überhaupt noch gar nicht gewusst oder höchstens geahnt.
Und die sind nicht mehr reversibel, oder?
Sehr, sehr schwer. Und dann kommen eben die ganz frühen Prägungserlebnisse über das Verhalten der Bindungsperson, also sprich meist der Mutter, die auch einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die Psyche und das Gehirn des Säuglings und des Kleinkindes haben. Und wie das funktioniert, weiß man erst so seit 5, 6, 7, 8 Jahren. Und das revolutioniert unsere Vorstellung, wie Anlage und Umwelt schon vor der Geburt und nach der Geburt miteinander interagieren und wie man das im Gehirn sehen kann.
Was ist denn jetzt eigentlich mit der Musikalität? Sie sind ja auch sehr musikalisch und lieben Musik. Ist das genetisch angelegt?
Wahrscheinlich. Auch da muss man 3 große Fragezeichen machen. Ich habe mir im Zusammenhang vorher ja mal so die ganzen großen Komponisten vorgenommen. Und da gibt es nichts, was es nicht gibt. Das heißt, da gibt es berühmte Familien, die Bachs und die Mozarts, wo man sagen kann, naja, es sind die Gene, es ist die Familie. Aber dann gibt es auch große Komponisten, wo vorher nichts war. Also Händel zum Beispiel. Überhaupt nichts. Und viele andere. Und da kommt man so ins Grübeln. Also bei dem einen ist es eindeutig irgendwie die Familie, aber es könnte dann auch die Umwelt sein, die frühe Umwelt. Ne, wenn der Bach und der Mozart schon mit 5 Jahren oder so hört er die Musik, er wächst damit auf. Aber bei anderen, wie bei Händel, der fing an und hatte überhaupt kein Vorbild. Und erst als dann der Fürst oder Herzog von Weißenfels da dem Vater sagte, Mensch, dein Sohn ist doch ein Genie mit 7, für den muss man was tun. Wollte der Vater, der war Chirurg, der wollte das nicht hören. Also da, das ist für mich, obwohl es brennend interessant ist, ganz unklar, was da Anlage und Umwelt ist. Mhm. Auch Tschaikowski oder viele andere haben unter den Eltern und den Großeltern überhaupt nichts, während andere wie Brahms wiederum Vorfahren hatten, die waren Musiker und so. Also es geht völlig durcheinander und es macht erstmal keinen Sinn.
Da hat die Forschung noch was zu tun.
Genau.
Sie haben sich für unsere Sendung ein Musikstück gewünscht. Sagen Sie mal, welches?
Das ist aus einer Suite für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach. Das Präludium der 6. Suite. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Werk. Es ist für ein Instrument, auch noch für Violoncello. Und ist so der Inbegriff der Bachschen Klarheit und Strukturiertheit, gerade für so ein Instrument, was eigentlich wenig Harmonie hergibt, scheinbar.
Sie hören den Talk auf NDR Info heute mit Professor Gerhard Roth. Er ist Hirnforscher an der Universität Bremen. Professor Roth, wir haben über Musikalität gesprochen. Sie beschäftigen sich ja in den letzten Jahren sehr viel mit dem Thema Lernen und wie das besser gelingt. Ihr Buch heißt Bildung braucht Persönlichkeit. Lernen aus Sicht der Hirnforscher, was ist da sinnvoll?
Also Lernen beruht auf Umverknüpfungen im Gehirn und diese Umverknüpfungen sind natürlich nicht wahllos. Wir könnten auch wahllos lernen, aber in der Schule zumal und der Universität sollen wir bestimmte Dinge lernen. Es werden also bestimmte Inhalte vorgegeben und Die große Herausforderung ist nun, wie wir das, was wir da lernen sollen, möglichst nachhaltig in unserem Langzeitgedächtnis verankern. Das ist ein großes Problem, nämlich das meiste, was wir erleben, ist nach wenigen Sekunden oder Minuten weg. Aber in der Schule, auf der Universität, sollen wir nachhaltig lernen. Und das ist die große Herausforderung. Und da gibt es nun bestimmte Faktoren, von denen man weiß, dass sie diese Nachhaltigkeit beflügeln. Das erste und wichtigste ist etwas, was eigentlich schon alle wissen, was aber viele Lehrer, Schulen, Bildungsbehörden, Ministerien nicht wahrhaben wollen, nämlich die Persönlichkeit des Lehrenden. Die macht 30-40-50% des Lernerfolges aus. Ein begeisternder Lehrer, ein feinfühliger, kompetenter und glaubwürdiger Lehrer, das sind die drei Faktoren, ist das wichtigste Mittel zum erfolgreichen Lernen. Das wissen wir alle. Wenn man einen tollen Lehrer hat, dem hängt man an den Lippen. Und was der sagt, weil er glaubwürdig, feinfühlig und kompetent ist, das geht wie Öl runter ins Langzeitgedächtnis hinein.
Und das liegt daran, dass sozusagen solche Erkenntnisse immer auch mit Emotionen im Gehirn verknüpft werden?
Ja, natürlich. Ja, also der stellt eine Persönlichkeit dar. Und das heißt für mein Gehirn, was der sagt, das muss ich mir merken. Dann gibt es noch ein paar andere Faktoren, zum Beispiel die Anschlussfähigkeit an das Vorwissen, Aufmerksamkeit.
Die Uhrzeit?
Die Uhrzeit, ja, ja, doch, also 8 ist vielleicht ein bisschen schlecht, 9 wäre besser. Aber insbesondere dann das, was so nicht furchtbar hoch im Kurs ist, nämlich Fleiß und Wiederholung. Nichts wird mit einem Mal gelernt, alles beruht nachher bei der Verankerung im Landgedächtnis auf Fleiß und Wiederholung. Und gerade Fleiß ist bei den Jungs, nicht bei den Mädchen. Das haben wir untersucht. Ist das so eine schwierige Sache. Fleiß. Aber es
später
nutzt
ziehen
nix.
Die nach, nicht? Aber
ja,
in den
aber
20
manchmal
Jahren.
Zu spät. Ja, genau. Also man kennt ziemlich gut die Faktoren und man muss sich unglaublich wundern, weshalb das nicht universell überall angewandt wird. Es sind Wahrheiten und Erkenntnisse, die sind überall auf der Welt gut konsolidiert und man fragt sich, warum das nicht danach gemacht wird.
Das würde was bedeuten für den täglichen Schulunterricht?
Also viele, viele Dinge. Erst einmal, diese 45-Minuten-Taktung, die ja noch in vielen Schulen leider gemacht wird, ist völlig hirnrissig, was denn das Wort ist. Das hält man nicht aus. Das ist aus ganz anderen Gründen gemacht, weil es im Lehrplan so gemacht wird. Das Zweite ist, und diese wahllose Abfolge von beliebigen Inhalten, das ist ganz furchtbar. Aber noch viel schlimmer ist, der Lehrer steht unter Druck und muss mit seinem Stoff in den 45 Minuten, selbst wenn es 1,5 Stunden sind, ist es noch schlimm, durchkommen. Und das widerspricht allen Erkenntnissen. Er müsste erstmal genau feststellen, was die Schülerinnen und Schüler vom letzten Mal noch begriffen haben. Sind da Lücken? Können die sich da anschließen? Und ohne diese Anschlussfähigkeit an das Vorwissen ist neues Wissen nicht möglich. Das heißt, der müsste erstmal anfangen, eine halbe Stunde lang, um zu fragen, was habt ihr alles kapiert im Matheunterricht oder im Biologieunterricht, ehe er fortfährt. Das darf er nicht, weil er ja mit seinem Stoff durchkommen muss. Und das heißt nur, dass es vielen Schülerinnen und Schülern zu viel ist und da geht es ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Und deshalb ist der Lernerfolg in der Schule, ob in Deutschland oder anderswo, vergleichsweise gering. Das könnte man sehr viel besser machen. Dazu kommt auch unterschiedliche Lernmethoden. Das heißt nicht nur, dass ein Lehrer vorne steht und redet, aber auch nicht nur, dass Schüler alles selber machen. Selbstregulierter Unterricht ist das große Schlagwort. Alles ist zu einseitig, sondern ein guter Lehrer setzt auf den Methodenmix. Also Instruktion durch den Lehrer, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, praktische Dinge, Wiederholungen. Der Methodenmix ist das Wichtige dabei. Und dazu braucht man den ganzen Tag. Das ist Projektarbeit in einer guten Schule.
Was ist denn dran, dass wir alle so ganz unterschiedliche Lerntypen sind? Stimmt das?
Ach, eigentlich nicht so. Also das wird übertrieben. Es gibt gewisse Unterschiede. der Konzentration. Einer denkt eher bildlich, einer denkt eher sprachlich. Aber so dramatisch ist das nicht. Es ist eher so, dass wir unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten haben. Der eine begreift das sehr schnell, der andere braucht mehr Zeit dazu oder der eine kapiert das ziemlich online. Der andere muss sich das zu Hause alles nochmal wieder darlegen und braucht etwas länger. Es sind auch Intelligenzunterschiede. Und dazu kommt natürlich Unterschiede in der Motivation. Ein Mensch, der motiviert ist für das, was der Lehrer da sagt oder tut, der lernt viel schneller als einer, den das eigentlich interessiert. Und da kommt dann ganz entscheidend die frühe Bildungsnähe und die frühe Bildungsferne der Familie rein. Die Lernmotivation wird in den ersten Lebensjahren gelegt oder wird nicht gelegt.
Das heißt, wenn ich meinen Kindern Bildung als wichtiges Gut vorlebe, dann entsteht auch automatisch die Motivation, auch wenn es nicht immer den Eindruck macht.
Ja, es muss nicht im zweiten Lebensjahr schon Goethe und Schiller sein oder höhere Mathematik, sondern die Art, wie die Eltern miteinander umgehen, ob sie friedlich kommunizieren, ob sie sich unterhalten, ob sie den Kindern etwas erklären, ob sie liebevoll miteinander umgehen. Das sind ganz unspezifische Hintergrundeinflüsse, die aber, so hat man festgestellt, außerordentlich wichtig für die Entwicklung der Intelligenz und der kognitiven Leistung ist. Das hat man vorher gar nicht gesehen, wie unspezifisch so ein bildungsnahes Elternhaus ist. Ob da Bücher sind, auch lange bevor die Kinder lesen können, dass Eltern in Bücher gucken oder dass sie nur Fernsehen gucken und Bier saufen, also im schlimmsten Falle. Das merken kleine Kinder sofort. Oder wenn sie dann sehen, der ältere Bruder, der muss am Küchentisch seine Aufgaben machen und da ist Lärm und da ist Betrieb und keiner nimmt auf ihn Rücksicht. Oder das Mädchen wird dann gedrangsaliert. Ach, du heiratest ja doch. Auch das gibt es heute noch. Und so werden nicht nur in Familien mit Migrationshintergrund, sondern eben auch in deutschen Familien aus problematischen sozioökonomischen Verhältnissen wird Bildungsferne erzeugt und das schlägt dann später durch.
Ein großes Streitthema in Familien, gerade mit Jungs, sind ja momentan die Computerspiele.
Ja.
Wie sehen Sie das?
Das ist ambivalent. Also man kann nicht sagen, auch was immer rumgeschimpft wird, dass so Computerspiele per se schlecht sind. Gerade sehr intelligente Menschen, mit denen ich auch zu tun hatte in einem Amt, was ich 8 Jahre lang hatte, die lieben so etwas. Und bei denen ist da nichts Falsches gelaufen. Also super intelligente Menschen, IQ ab 130, Hochbegabte, die können das wunderbar und virtuos. Also an sich ist das alles nicht schlimm. Es wird schlecht, wenn es exzessiv ist und wenn es unüberwacht ist. Wenn ich das also mache und meine Eltern interessiert das überhaupt nicht. Wenn ich sowas mache und mein Vater, meine Mutter begleitet das und mach mal interessant und ich mach da mal mit, wenn das sozial in die Familien, das Familienleben eingebunden ist. Und kann es eben auch förderlich sein. Es kann ja auch anregend sein. Erinnern Sie sich mal, dass Lesen für Mädchen und Frauen im vorvorigen Jahrhundert noch verboten war oder praktisch verboten war.
Ja, oder diese Warnung, lies nicht so viel, du verdippst dir die Augen, ne? Haben ja viele noch gehört.
Das ist ja nun Unsinn, aber auch lies nicht so viel, für dich als Mädchen ist das nicht gut. Mhm. Also im 1900 hieß es also, mein Schatz, Zeitung, das ist nichts für dich. Lies mal lieber den Liebesroman, aber Zeitung ist was für Männer. Das ist noch gar nicht so weit her. Und da wir nun beim Rundfunk sind, in den 50er Jahren war immer eine Diskussion, ob Rundfunk dumm macht. Später war es im Fernsehen, heute sind es die Computerspiele. Mhm. Es ist immer dieselbe Frage der neuen Medien. Und ganz zuerst war es das Buch. Das Buch ist unsittlich und die Kirche war häufig gegen die Idee, jeder müsse lesen, das ist nichts für das Volk. Und dann kam eben mit dem Buch, kam der Radio und Fernsehen und so weiter. Immer ist die Diskussion, ist das ganz schlecht oder muss man sehr vorsichtig argumentieren. Lesen kann auch verrückt machen, wenn man nur noch in virtuellen Welten lebt. Ne? Das war früher so. Da waren Ideen, da haben die jungen Leute nur gelesen, irgendwelches Zeug. Und heute sind es Computerspiele. Es kommt immer darauf an, ob es angeleitet wird, ob es überwacht wird. Auch Laptops im Unterricht sind weder gut noch schlecht, sondern in der Hand eines guten Lehrers kann man damit unglaublich viel machen. In der Hand eines Lehrers, der sich nur einen Lauen Lenz machen will und sagen, macht mal mit den Computern, ich setze mich in die Ecke und lese Zeitung oder tue gar nichts, dann ist es schlecht. Also wirklich verdammen kann man das nicht, so muss sehen, welchen Kontext und wer betreut das.
Sie haben eben über hochbegabte Menschen gesprochen. Im Zuge der heutigen Zeit, wo es ja sehr viele Einzelkinder gibt, meinen ja viele Eltern, ihre Kinder seien nun ganz besonders hochbegabt. Was bedeutet das eigentlich, hochbegabt jetzt im Gehirn?
Das ist eine gute Sache. Es gibt ja ein Buch, Jedes Kind ist hochbegabt, von einem sogenannten Hirnforscher. Das ist natürlich unsinnig. Erstmal vom Titel her, nämlich wenn jedes Kind hochbegabt wäre, gäbe es keine Hochbegabten. Und zweitens ist, wenn man das sehr verlässlich untersucht, ist per Definition sind es 2-1% hochbegabt, rein statistisch. Aber ich weiß aus Schulprojekten, die ich betreue, dass etwa 30% der Eltern fest davon überzeugt sind, ihr Kind ist hochbegabt.
Ist ja einerseits auch ganz schön, ne, wenn man das eigene Kind für so begabt hält.
Manchmal haben manche Eltern haben davor Angst. Aber sie müssen davor keine Angst haben. Das heißt, rein statistisch wird gesagt, jemand mit einem Intelligenzquotient von 130, 135, je nachdem, das ist 2-1%, die gelten als hochbegabt. Das sind dann 2 Standardabweichungen über dem Durchschnitt. Aber wir haben festgestellt, ich musste mich 8 Jahre lang da intensiv mit den Problemen beschäftigen. Das sind, anders als man meint, sehr nette Menschen im Durchschnitt. Die sind ausgeglichen, können 2, 3, 4 Sprachen, können 2 Musikinstrumente, sind weltgereist, wenn sie Studenten sind. Aber auch schon als ganz junge Mädchen und Jungen machen die unglaublich viele tolle Dinge. Und das macht großen Spaß, mit denen zu tun zu haben. Und die soll man fördern, aber man darf sie nicht fordern. Besonders nicht in früher Jugend. Das hält das Gehirn nicht aus. Das heißt, man darf sich freuen, dass das ganz kleine Kind sich toll entwickelt. Aber ob das so bleibt, das weiß man nicht. Es gibt Frühentwickler, es gibt Spätentwickler und das lässt keine Vorhersage zu, wie jemand mit 10 und mit 15 sein wird. Und deshalb darf man als super ehrgeizige Eltern auch nicht zu viel verlangen. Das ist tabu, die ersten 3 Jahre sind tabu. Dann kann man langsam anfangen zu fördern, man soll aber nicht fordern. Fordern kann man dann die Kinder vor dem Abitur. Also jetzt musst du endlich mal was tun. Und natürlich kann man im Gehirn unter anderem grob feststellen, wo Intelligenz sitzt, was das ist. Aber ansonsten ist das eher eine psychologische Frage und keine Hirnfrage.
Jetzt sind Sie ja selber eigentlich schon seit ein paar Jahren emeritiert.
Pensioniert. Emeritierung gibt es ja nicht mehr. Ne?
Ach so, pensioniert. Okay.
Pensioniert, ja.
Pensioniert, haben aber noch Vorlesungen, sind noch sehr auch geistig aktiv. Merken Sie selber, dass Ihr Gehirn älter wird?
Schon. Merkt man so. Also körperlich merkt man es eher, als dass man es geistig merkt. Das geistige Alter wird auch wesentlich neben den Genen bestimmt durch Übung. Und wenn man jahrzehntelang geistig sehr aktiv war oder sein musste, dann, so weiß man heute, trainiert man sein Gehirn eigentlich optimal. Also das beste Mittel gegen Altersdemenz ist anstrengende geistige Tätigkeit. Und die hatte ich nun, weil ich viele verschiedene Dinge gemacht habe und machen musste. Ich hatte total 3 akademische Jobs nebeneinander, was mich fast umgebracht hat. Und kurz bevor ich eben pensioniert wurde, mit 66, habe ich eine Firma gegründet. Und für die arbeite ich ja praktisch von morgens bis abends. Und das wird eine ganz andere, zum Teil ganz andere Lebenswelt. Und das macht großen Spaß, neue Dinge zu machen. Und ich könnte mir ein Leben im Augenblick gar nicht anders vorstellen, als dass man ständig interessante neue Dinge macht und erfährt, ne?
Ist das Demenzprävention? Also kann man damit sozusagen so eine Krankheit völlig verhindern?
Nein, verhindern können wir das nicht. Wir können es weder heilen, man weiß ja noch gar nicht mal genau, worauf das beruht. Es kriegt jeder, aber nicht jeder erlebt es. Und es ist wohl genetisch vorgegeben oder von irgendwelchen Prozessen, die wir nicht beeinflussen können, wann es eintritt. Manchmal ist es schon mit 50, manchmal mit 70, 80, manchmal überhaupt nicht. Mit 90 noch nicht. Also mein Lehrer Bernhard Rentsch ist mit 90 gestorben und er war mit 90 noch absolut glasklar und hat noch Aufsätze geschrieben. Das Einzige, was man tun kann, ist körperlich aktiv sein, sich gesund ernähren und geistig anstrengende Dinge machen. Anstrengend.
Was ist denn anstrengend? Sudoku ja nicht, ne? Wenn ich jetzt anstrengend höre.
Nicht so unbedingt.
Aber eine Sprache lernen.
Chinesisch lernen.
Chinesisch lernen.
Oder einen neuen Job lernen. Oder Schachspiel ist schon ganz gut. viele sehr ansprechende, also sehr, sehr aufregende, stimulierende Dinge, Reisen, vieles kann man machen. Ne? Und das muss anstrengend sein. Und dann kann man 6 bis 8 Jahre, das ist natürlich jetzt fiktiv für jeden, kann man das hinausschieben. Das ist das Einzige, was im Augenblick gemacht werden kann.
Sie haben in einem Buch geschrieben, Frühruhestand ist ein Desaster.
Ja.
Viele freuen sich ja auf ihren Ruhestand und lassen es dann erstmal ganz ruhig angehen.
Das ist ganz schlecht. Also der emotionale Abschied vom Job ist ganz, ganz schlimm. Also Leute müssen sehr früh anfangen zu überlegen, was mache ich an dem Tag, an dem ich in Rente gehe. Da kann man nicht sagen, jetzt will ich erstmal richtig ausschlafen, das ist ganz schlecht. Hält man auch nicht aus.
Weil man dann in ein Loch fällt.
So genau, schön. Das tiefe Loch. Und es klingelt nicht ständig das Telefon. Die Leute können das nicht mehr aushalten, dass sie nicht ständig angerufen werden. Das muss man eben überbrücken, sehr frühzeitig schon, also schleichend. Man ist von vielen abgeschnitten. Und viele sind dann mit 65 werden sie pensioniert, mit 66 sind sie tot. Das ist leider häufig so, weil auch dieser Nichtbelastungsstress nicht mehr aufgehalten wird.
Der sogenannte frühe Pensionstod.
Ja, gibt es ja tatsächlich. Ganz dramatisch.
Ne,
weil plötzlich die Welt ganz anders ist. Ich bin sinnlos, ich werde nicht mehr gebraucht. Was soll ich jetzt tun? Man sitzt zu Hause, die Ehefrau schimpft auch nur, dass man alles dreckig macht. Ne? Und das sollte man vermeiden.
Sie sind ja selber mit einer Hirnforscherin verheiratet. Ihre Frau ist auch Professorin und im Moment sogar ihre Chefin.
Sozusagen, ja.
Das fordert ja auch, oder?
Och, das will ich jetzt nicht so sagen. Ich kann ja immer sagen, also das ist jetzt nicht mehr mein Job. Darum kümmerst du dich. Es ist entlastend, aber es ist natürlich wunderbar in vieler Hinsicht, dass man Privates mit Beruflichem ständig in Einklang bringen kann. Und wenn man auch zusammen Artikel schreibt, was wir auch tun und gemeinsame Dinge macht, dann ist das für die Kinder manchmal nicht mehr so ersprießlich, weil es dann heißt, ach, ihr redet sowieso immer nur über den Job. Aber zum Teil sind unsere Kinder dann auch vom selben Fach, nämlich Psychologie oder Neurobiologie. Und das mildert das dann auch.
Dann wird auch Familienfeiern ein
genau.
wissenschaftlicher Artikel
ja,
geschrieben.
Ja, nicht so ganz, aber doch manchmal.
Sie wollen dann in 2, 3 Jahren, wenn Ihre Frau pensioniert ist, auch aufhören hier an der Universität?
Ja, das haben wir vor. Aber ich werde meine Firma noch weitermachen und wir haben ein schönes Haus in Italien. Und da wollen wir dann auch weiterarbeiten, auch beruflich, so in dem Rahmen, in dem wir dann das machen können. Aber wir bleiben auch in Bremen wohnen und wir haben auch, wissen auch schon, wo und wie wir dann auch wissenschaftlich weiterarbeiten können.
Glauben Sie, dass das so ein Modell für die Gesellschaft ist, dass diese Übergänge wirklich viel fließender werden?
Muss sein, es muss sein. Also was da an intellektueller Kraft verloren geht, indem man Leuten sagt, ihr müsst jetzt weg, gibt es dann noch viel früher, das ist ganz schlecht. Und ich muss mich auch beruflich mit der Frage beschäftigen, der älterer Arbeitnehmer heißt ab 50. Das ist absolut indiskutabel. Ab 50 ist man kein älterer Arbeitnehmer. Und da weiß man noch zu wenig, was man da richtig tut.
Wir haben da aber in Deutschland ja wenig Tradition. Ne?
Ja.
Also in Schweden,
ja.
Skandinavien gibt es das ja, ja eher. Hier, wenn man ja. mit den 50 eine Fortbildung beantragt, ja. wird man ja schon scheel angeguckt.
Ja, und wir haben herausgefunden und andere haben auch herausgefunden, die eigentlichen Probleme der älteren Arbeitnehmer sind gar nicht kognitiver Art, sondern emotionaler Art. Mir wird jetzt gesagt, ja, du musst jetzt mal Umschulung machen, du machst jetzt mal was anderes, wir wollen dich nicht verlieren, aber so. Und dann sofort die Alarmglocke. Die wollen mich aufs Abstellgleis schieben. Die brauchen mich nicht mehr. Ich bin nichts mehr wert. Es war auch nie was wert, was ich bisher gemacht habe. Es geht dann wie eine Kaskade runter. Das ist dann die tiefe Depression. Die muss man vermeiden.
Naja, und es läuft ja eher umgekehrt, dass man das Gefühl hat, die Älteren sind nichts mehr wert. Nicht? Weil natürlich
genau.
das Internet, die neuen Medien ja. eine große Rolle spielen.
Ja, klar. Ich meine, die Umwandlung in neuen Medien für ein Gehirn, was 50, 60 ist, 65, das ist schon eine Herausforderung. Aber man kann da nicht einfach sagen, das ist so, wir brauchen dich nicht mehr. Im Gegenteil, die erfahrenen Arbeiter, die erfahrenen Angestellten und Beamten, die brauchen wir. Da wird vieles noch zu ändern sein. weil wir auf diese sehr wertvollen Mitarbeiter nicht verzichten können. Aber das ist ein weites Feld und die Industrie und die Wirtschaft, auch die Politik hat sich damit noch nicht ernsthaft beschäftigt.
Wo sehen Sie denn in Ihrem Forschungsbereich die großen Meilensteine der nächsten Jahre? Was ist sozusagen der nächste Durchbruch?
Also im engeren Feld, so wo ich mich im Augenblick bewege, der Psychotherapieforschung und der Frage der Entwicklung der Persönlichkeit, weiß man schon eine ganze Menge. Auch des Zusammenhangs zwischen Anlage und Umwelt, wie müssen Kinder aufwachsen, das muss alles noch sehr konsolidiert werden. Und da müssen einfach Disziplinen wie Psychiatrie, Psychotherapie, Neurobiologie, Psychologie noch viel enger zusammenarbeiten. Also vieles ist da schon geahnt und zum Teil schon ganz gut gesichert, aber in die Praxis hinein, in die Praxis des Kinderarztes, der Psychotherapie, ist das überhaupt noch nicht. Also da muss noch sehr viel geforscht werden, aber noch mehr aufgeklärt werden. Da muss auch jede Behörde kapieren, wie wichtig die ersten Jahre eines Kindes sind. Das ist noch weit entfernt. Schule zum Beispiel. All die Erkenntnisse, die die Psychologie, Neurobiologie hat, in die Anwendung bringen, auch in der Wirtschaft. Das ist eine große Herausforderung. Es ist gar nicht mal so mehr, so dass man fundamentale Probleme noch lösen müsste, denke ich mal. Man kann sich ja sehr täuschen. Sondern das, was man erahnt und was bedeutende Wissenschaftler so herausgefunden haben, dass man es überprüft und in die Praxis anwendet. Das halte ich für die größte Herausforderung.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.